Herzlich willkommen bei Sag mal, den Podcast von Tobi & Box. Ich spreche mit Autoren und anderen spannenden Persönlichkeiten über gute Bücher und über Erfüllung im Leben. Also viel Freude mit der neuen Folge und hoffentlich viele neue Impulse für dein Leben. Heute habe ich Svenja Hofer zu Gast und von Svenja habe ich jetzt vor kurzem das Buch gelesen, Mach dich frei, 100 mentale Modelle für klares Denken und bessere Lösungen. Und hallo Svenja, erstmal schön, dass du da bist. Und ich würde direkt mal mit einer Frage reinstarten, wo du eigentlich zum Ende erst drüber geschrieben hast. Und zwar hast du da die Aussage getätigt, stop starting, start fishing. Was willst du den Leuten eigentlich damit mitteilen oder mitgeben?
Nicht fishing, sondern finishing.
Ach, Finishing, siehst du?
Finishing.
Dann war ich wahrscheinlich so irritiert, weil du hast in irgendeinem Kapitel, glaube ich, auch geschrieben, man soll da fischen, wo niemand fischt. Wahrscheinlich hatte ich
Dieses Bild, ja, das gibt es nämlich auch. Ja, genau. Aber das ist eher so die Idee, ne, die Dinge mal zu Ende zu machen, als tausend Dinge immer wieder anzufangen. Das erlebe ich so als ein großes Thema in Unternehmen, ne, aber auch teilweise privat. Ne? Also ich fange immer wieder was an, aber ich mache es nie zu Ende. Das ist so die Idee dahinter. Aber mit Phishing wäre auch eine gute Idee.
Ja, siehst du, so schnell kann man, ich war immer so, warum steht denn da was mit Phishing? Und ich dachte immer, du willst eigentlich damit den Leuten mitgeben, okay, hör auf, irgendwie was anzufangen, sondern fang da irgendwie an, wo du der Meinung bist, das macht noch keiner. Also im Endeffekt war das vielleicht
auch. Ehrlich gesagt auch eine gute Idee.
Aber wenn wir schon beim Thema sind, dass du immer sagst, viele Menschen haben das Problem, dass die Dinge anfangen, aber nicht beenden. Und dein Buch geht ja allgemein darum, für klares Denken und bessere Lösungen zu finden. Wenn jetzt uns Menschen zuhören, die sagen, ja, ich fange irgendwie immer 10 Dinge an, aber beende irgendwie keine der Sachen. Was kann man denn tun, damit man, wenn man Dinge anfängt, die auch beendet?
Jetzt ist die Frage, gucke ich privat da drauf oder gucke ich aus meinem Team da drauf oder gucke ich aus der Organisation da drauf? Das ist natürlich ein Unterschied. Ne? Also wenn ich privat, ist es vielleicht manchmal auch so eine Typfrage, ne? So 1000 Dinge, sehr begeisterungsfähig zum Beispiel, ne? Immer mal wieder was Neues, aber ich bleibe nirgendwo dran. Ne? Und das ist etwas, was sehr viel natürlich auch mit den Gewohnheiten zu tun hat, mit der Frage, ne, gehe ich aus meinen alten Mustern raus und bin ich bereit, auch so ein bisschen, ich sag mal, Schmerz in Kauf zu nehmen, ne? Also Wiederholung ist am Anfang, wenn es etwas Neues ist, ja nicht immer so total eingängig und fällt leicht, ne, sondern ist anstrengend. Stell dir mal Sport vor, ne? Also du fängst 10 Sportarten an, denkst es mal gut, Sport zu machen und denkst, alle sind nett irgendwie, aber ich bleibe irgendwo dran. Und dann entscheidest du dich zum Beispiel für, was machst du für einen Sport?
Ich gehe meistens in den Gym, beziehungsweise habe jetzt vor kurzem auch mit CrossFit angefangen.
Ja, nee, CrossFit kenne ich nicht so. Ich mache zum Beispiel Body Pump, ne? Kennst du das? So.
Und das macht ein Freund von mir. Ja. Er hat mich einmal mitgenommen, aber das war überhaupt nicht meins. So. Das ist so mit Musik und mit relativ zack, zack, zack und hintereinander weg und so, ne?
Genau, aber weißt du, das Ding ist ja, dass du beim ersten Mal das tatsächlich auch so denkst, ne? Also du denkst ja, dass habe ich auch gedacht, ne? Ist nichts für mich, ne? Also irgendwie total bescheuert mit so einer Hantel da durch die Gegend zu laufen und mit Musik und dann immer das gleiche Programm und so. Aber ich mache das jetzt schon seit 12 Jahren. Hm. Und das ist vielleicht so ein Beispiel, dass ich dann dran geblieben bin, obwohl es mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat, vor allen Dingen am Anfang, ne? Also das ist so, ja, die erste Phase ist anstrengend und was, glaube ich, häufig auch wehtut, ist, Dinge sein zu lassen. Ne? Weil wenn ich damit anfange, Dinge zu Ende zu machen, dann heißt das ja auch, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit und ich muss aufhören einfach. Ne? Ich kann nicht mehr alles machen, ich muss mich irgendwie entscheiden, muss irgendwie so einen Fokus finden. Und damit hat es auch zu tun.
Was hat dir denn geholfen, dran zu bleiben, dass du mittlerweile zurückblicken kannst und sagst, ich ziehe das jetzt seit 12 Jahren durch mit dem Sport?
Also geholfen hat mir vielleicht auch teilweise so die Einsicht und das Wissen, dass es genau so ist. Dann gibt es natürlich auch immer, ne, warum machst du das Ganze? Wozu? Ne? Was ist dein persönliches Wozu? Und da gebe ich zu, dass ich mich auch also fit fühlen will, gesund sein will, dass ich irgendwie, bin ja nicht mehr die Jüngste, ne, dann irgendwie jetzt auch nicht total auseinandergehen will und all diese Sachen, die helfen natürlich, sich da zu entscheiden. Und das kann man auf der privaten Ebene so betrachten, aber durchaus auch auf der Unternehmensebene. Ne? Da erlebe ich das auch, dass die Leute einfach an den Themen oft nicht dranbleiben, weil es ihnen super schwer fällt, zu priorisieren und Dinge sein zu lassen. Also aufhören ist manchmal schwieriger, als Dinge immer wieder neu anzufangen.
Jetzt geht es ja um dein Buch, um klares Denken. Und meine erste Frage war eigentlich so, wo ich überlegt habe zu dem Buch, würdest du denn klares Denken eigentlich definieren? Also was verbirgt sich dahinter, deiner Auffassung nach?
Also ich habe das Buch mit dem Hintergrund geschrieben, dass ich bin ja sehr viel in der Arbeitswelt, wenn du so willst, unterwegs, ne? Und immer wieder Themen an mich herangetragen werden oder ich merke, da sind Probleme. Es ist übrigens oft ein Problem, dass man nicht das Problem erkennt und dass sich da einfach viel, viel verändert hat. Und klares Denken braucht manchmal so eine Art von Rahmen, woran orientiere ich mich überhaupt? Ja, wie komme ich zu meinen Annahmen? Vor allen Dingen, wenn die Dinge komplexer werden, wenn sie einfach nicht so einfach zu lösen sind. Nur das Sportbeispiel ist ja jetzt verhältnismäßig simpel, aber du hast ja oft mit Thematiken zu tun, die sind viel, 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 viel umfangreicher, komplexer. Und da merke ich, dass klares Denken mehr und mehr damit zu tun hat, dass man auch bestimmten Denkrahmen folgt. Und diese Denkrahmen sind nicht unbedingt immer so die Denkrahmen, die man von früher mitbekommen hat. Ne? Also sowas wie, meine Intuition war immer richtig. Ne? Kenne ich Leute, die haben das, sagen das auch immer noch. Ne? Aber die Sache ist ja, dass deine Intuition Erfahrung braucht und für bestimmte Themen, KI oder ne, was wir noch gar nicht kennen, wo wir gar keine Daten für haben, haben wir halt auch gar keine Erfahrung. Und da kann ich nicht sagen, meine Intuition war schon immer richtig. Also glaubst klares Denken hat auch damit zu tun, dass ich vielleicht manchmal auch stoppe und nicht so schnell irgendwie sage, ah, ich habe hier die Lösung, sondern dass ich mich an Strukturen auch orientiere.
Glaubst du, dass Leute, die sagen, ich habe mich schon immer auf meine Erfahrung verlassen, dass es auch die Leute sind, die vor allem Angst haben, neue Erfahrungen zu machen, damit sich da vielleicht was ändert? Oder hat es damit nicht so viel zu tun?
Doch, ich glaube, das hat damit zu tun, ne? Weil immer wenn ich für mich auch merke, ich bin vielleicht in einem bestimmten Bereich gar nicht so kompetent, wie ich dachte, oder meine super Intuition ist gar nicht so, wie ich meinte. Und da gibt es ja auch verschiedene Bereiche, wo das belegt ist, also zum Beispiel Finanzmenschen, ja, also Einschätzung von Börse und so weiter. Ne? Das hat oft was Orakelhaftes und da tritt nichts ein. KI ist da auch noch nicht schlauer, aber das sind so Bereiche, wo Menschen sich auf ihre Intuition verlassen oder Expertise nach außen tragen, wo es aber gar keinen Grund gibt, sich oft auf diese Expertise zu verlassen, weil sie im Grunde sich in Bereichen bewegen, wo gewisse Prognosen auch gar nicht möglich sind, ne? Wo so viel auch dem Zufall überlassen ist oder wo so viele unerwartete Ereignisse kommen, ne? Das kennst du ja wahrscheinlich auch, die Zahl der unerwarteten Ereignisse. Ich habe sowas wie unbekannte Unbekannte, also wir haben immer mehr unbekannte Unbekannte. Und Unbekannte kannst du noch gar nicht denken. Und ne, da ist unsere Intuition einfach, sobald es um Wissen geht, passt die nicht mehr. Ne? Da ist sie einfach den Ereignissen, wenn du so willst, unterlegen. Wohingegen das bei menschlichen Themen oft anders ist. Ne? So berühmte, nicht berühmte, Quatsch, also Zollfahnder oder Menschen, die sehr viel Übung haben, ne? Oder Polizisten, die gut Gesichter erkennen können. Viel besser als KI zum Beispiel. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber alle Dinge, die verbunden sind mit, da wissen wir etwas, das haben wir aus unserer vergangenen Erfahrung generiert, die sind dann schwierig, wenn wir in Bereichen unterwegs sind, die sich derzeit sehr stark ändern. Ich meine, du kommst ja aus einem Steuerbereich, ne? Hm. Ich weiß nicht, ist der eigentlich komplex oder ist der überschaubar?
Also, je nachdem, wie man es nimmt. Also ich glaube, die deutschen Steuergesetzgebungen ist doch, glaube ich, einer der umfangreichsten Gesetze auf der ganzen Welt. Mhm. Also so gesehen ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr komplex. Da ich das jetzt auch nicht so ganz meins war, kehre ich ja die ganzen Sache jetzt so ein bisschen den Rücken und bin jetzt auch froh, eine Steuerberaterin zu haben, an der ich meine Sachen abgeben kann. Da würde ich aber auch, glaube ich, gar nicht sagen, dass es so dieses, wenn man es jetzt auf die Steuergesetzgebung nimmt, dass es so dieses Unbekannte ist, wo ich nicht weiß, was kommt, sondern das ist einfach so ein Riesenberg, wo man keine Lust hat, den zu durchschauen oder was damit ist. Während, wenn du schon von KI gesprochen hast, ist es ja doch so, wenn man jetzt auch guckt, was alles möglich sein wird, mit einem Text für Videos zu erstellen im Hinblick auf Sora, so, okay, das ist jetzt so, wo wir jetzt sind und viele sprechen ja auch davon, auch was jetzt Apple rausgebracht mit der VR-Brille, dass es ja irgendwie sowas ist, so das ist so dieses First Mover, Early Adopter. Mhm. Man ist da jetzt irgendwie am Anfang und benutzt es als Spielzeug. Und wahrscheinlich werden wir aber in 5 oder 10 Jahren zurückblicken und sagen, ach krass, ja, das waren so die Anfänge, so wie wir damals zum Internet zurückgeblickt haben oder zum Smartphone. Daher, glaube ich, wird da auch noch eine ganze Menge passieren. Und würdest du sagen, dass es aber auch eine Sache der Einstellung ist? Weil ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich freue mich einfach total drauf, was da noch alles kommen wird. Und
du bist neugierig.
Ja, voll. Und kenne aber auch Leute so, die sagen, naja, nee, eigentlich soll alles so bleiben, wie es ist und genau, schon immer war. Mhm. Und würdest du daher denken, dass, weil du ja auch davon gesprochen hast, dass Leute, die aus Erfahrung Dinge machen, aber wenig neue Erfahrungen machen, dass es vor allem auch Leute sind, die Angst vor dem Unbekannten haben und nicht die Einstellung haben, ey, das ist doch super cool, wenn was Unbekanntes auf mich zukommt, ist es ja eine neue Erfahrung. Oder würdest du das auch nochmal differenzieren?
Oh nee, auf jeden Fall. Also das sagst du völlig richtig. Ne? Also wenn ich gewohnt bin, mich immer auf Neues einzustellen, mich sogar freue, wenn ich sage, oh wie cool, da ist was Neues, dann gehe ich natürlich tendenziell völlig anders damit um, als wenn ich irgendwo bin und denke, oh Gottes Willen, jetzt muss ich mich damit auch noch beschäftigen. Oder ne, so, oder vielleicht auch, Menschen haben ja auch Angst, dann Scham zum Beispiel spielt da eine Rolle bei so Veränderungen. Ne? Dann muss ich jetzt plötzlich eingestehen, dass ich gar nicht mehr alles weiß. So bei Führung ist das zum Beispiel ein Thema. Und das führt dann wiederum dazu, dass ich mich mit bestimmten Sachen nicht beschäftige oder die verdränge. Ne? So, die sind dann gar nicht auf meinem Speiseplan. Ich will die auch gar nicht auf meinem Speiseplan haben, weil sie einfach Ängste in mir auslösen. Ne? So bewusst oder unbewusst. Insofern spielt das klar eine Rolle.
Wenn jetzt Leute auf dich zukommen, die sagen, ich weiß, dass hier irgendwas ist, was mir Angst macht und ich würde das gern ändern. Was rätst du den Menschen, was die tun sollen, wenn die eben vielleicht gewisse Ängste haben und die vielleicht sogar benennen können?
Also sich den Dingen in Anführungsstrichen aussetzen. Ne? Also Dinge einfach mal in kleinen Schritten auszuprobieren, zu machen, zu experimentieren, sich auf Dinge einlassen, die ich noch nie gegessen habe, um beim Bild vom Speiseplan zu bleiben oder wo ich noch nie irgendwie vielleicht auch eine Neigung gespürt habe, das sind oft die interessantesten Bereiche. Ne? Manchmal ist auch super interessant, was ich eigentlich innerlich ablehne und gar nicht gut finde und da würde ich nie zum Beispiel ein Philosophiebuch lesen oder so, ne? Oder in eine Vorlesung gehen oder einen Podcast anhören über Thema wie eben Psychologie, Philosophie und so weiter, finde ich ganz blöd. Sowas zu machen, was ich eigentlich blöd finde, weil darüber kriegt man oft auch wirklich neue Impulse, habe ich von vielen Menschen gehört, die da plötzlich denken, oh, das ist ja super interessant, ja. Zum Beispiel, ich habe heute einen Workshop, das eine Mathematikerin dabei, die noch nie was mit Psychologie im Hut hatte und es super interessant findet. Ne? Und das ist ja die Frage, warum gehe ich irgendwo hin? Typischerweise, weil es mich schon immer interessiert hat. Und ich finde immer die Frage noch viel besser, was interessiert mich eigentlich nicht? Und dann mal zu gucken, ja, vielleicht sollte ich mich damit mal auseinandersetzen, ne? Weil da ist ja oft so vielleicht auch so ein innerer Widerstand oder das war vielleicht noch gar nicht in meinem Interesse drin. Ich habe das noch gar nicht für mich wahrgenommen. Ne? Das für mich zum Beispiel könnte ich mir überlegen, und das überlege ich mir tatsächlich, sollte ich nicht eigentlich mal einen Mathematikkurs belegen? Obwohl es nicht meine Leidenschaft ist. Also so diese Frage, ne? Nicht nur, was will ich, was mag ich, was möchte ich, sondern auch, was will ich nicht, was mag ich nicht, was möchte ich nicht? Hm? Und welche Botschaften gibt mir das, wenn ich mir diese Fragen stelle?
Jetzt sind wir ja schon öfter über das Thema KI gestolpert und bei dir geht es ja um vor allem in dem Buch um mentale Modelle und klares Denken und bessere Lösungen. Und jetzt wäre meine Frage an dich, glaubst du, dass KI dabei hilft, klarer zu denken und bessere Lösungen zu finden oder schadet es uns eher?
Ich glaube, wenn wir KI verstehen und sie als das nutzen, was sie sein und werden kann, dann hilft sie uns. Weil ich bin zum Beispiel auch schon immer im Dialog mit KI. Ne? Also frag, ist das richtig? Stimmt meine Annahme? Oder wenn ich das so zwei Szenarien habe, wie sieht KI da drauf? Und dann gucke ich mir das an und dann habe ich schon ganz schnell so eine Vorlage, auf deren Basis ich dann die Ideen weiterentwickeln kann. Das finde ich persönlich super hilfreich und das ist meiner Meinung nach auch der Weg, den das nehmen muss. Das bedeutet aber, das entlastet uns weder vom Schreiben noch vom Kreativdenken noch vom Entscheiden, sondern es ist eine Hilfe, so wie so eine Assistenz, ne? So ein Assistent für auch schnellere Informationsbeschaffung, um dadurch auch Informationslücken durchaus auch zu füllen. Ich weiß, dass KI auch halluziniert und da sind natürlich auch noch viele, viele, viele Sachen drin, die sich verbessern lassen und bestimmt auch verbessert werden. Aber ich glaube, an der Stelle kann das sehr, sehr hilfreich sein und ich glaube, es ist auch eine Herausforderung, weil das ganz deutlich vor Augen führt, dass wir auf andere Themen setzen müssen, zum Beispiel kreativere Ideen reinzubringen. Ja, weil nur das ganze Expertentum, das Wissen, das Runterrattern von Themen und so weiter, das ist halt schon da. Und es braucht jetzt was anderes. Ich meine, dein Lebensweg zeigt das ja auch in gewisser Weise. Ne? Also bestimmte Sachen sind in Zukunft automatisierbar und andere werden auf einem höheren Niveau gefragt sein. Und ich glaube, sich einzustellen, das ist eine Herausforderung für viele Leute, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben. Weil das ist nicht nur was eingeben, ne? Bei Bard oder ne, bei Gemini oder bei ChatGPT, sondern das ist auch zu verstehen, wie funktioniert das und was sind die Anforderungen an mich dadurch. Ne? Also einfach konsumieren finde ich viel zu einfach, sondern es ist die Frage, wie entwickle ich das weiter?
Ich glaube, es wäre ja schon vielen geholfen, sich überhaupt mal damit zu befassen. Ich habe immer so das Gefühl, weil ich mit wirklich sehr vielen Leuten drüber spreche, dass alle Welt sich schon damit befasst. Aber wenn ich dann jetzt mal meine Eltern anschaue, auch meine Mutter, die ist Lehrerin, und ihr dann erstmal erkläre, welche Apps irgendwie Hausaufgaben lösen können, in welchem Umfang und wie das aussieht und wie sie das auch jedenfalls gegenchecken kann. Das ist ja sowas, die hat überhaupt keine Ahnung davon. Ist völlig aus dem Häuschen gefallen, als ich ihr mal die Google-App gezeigt habe und ihr gezeigt hat, dass es da richtig einen Hausaufgabenreiter gibt und wenn man Mathematikaufgaben hat, dann man ein Foto von macht und er einen einfach den rechten Weg aufschlüsselt, da war sie völlig baff so. Und deswegen ich glaube, du hast es auch in einem Kapitel bei dir im Buch geschrieben, du hattest es aber, glaube ich, unter dieses Bewerbungsthema geschrieben, dass es doch eigentlich okay ist, wenn sich jemand bewirbt und weiß, was er schreiben soll, er aber KI nutzt einfach für die Rechtschreibung, weil das nicht seine Stärke ist, dass halt eigentlich in Zukunft Dinge so geändert werden sollen, wenn wir wissen, wo es steht und wie man damit umgeht und wie da ein Ergebnis mit erzielen. bin ich eigentlich auch der Meinung, dass es in der Schule umgesetzt werden sollte, dass man eben nicht mehr Sachen stumpf auswendig lernt und da einfach Dinge ändert. Aber wo wir schon beim Thema Lernen sind, dort ist auch das Kapitel, dass man lernen soll zu lernen. Und wenn ich bei mir zurückblicke, ich glaube, ich habe das erste Mal mich mit dem Lernen beschäftigt, dass es eben verschiedene Methoden zum Lernen gibt. Da war ich, glaube ich, schon in meiner zweiten Ausbildung. Und glaubst du, dass es einfach die Schule auch einen großen Teil daran schuld ist, dass die meisten Leute eigentlich sagen, wenn die Schule vorbei ist, will ich nicht mehr lernen und dann hat sich die Sache erledigt? Oder wie kann man überhaupt die Freude am Lernen entfachen? Bei mir kam es ja auch erst eigentlich so richtig nach der Schule und nach den Ausbildungen, dass ich gemerkt habe, ey, hier gibt es irgendwie Themen, die cashen mich so doll, dass ich sage, ich kann da gar nicht genug von kriegen, sondern muss eher aufpassen, dass ich mal was anderes mache.
Ja. Das ist das Ding, ja, genau. Ja. Dass die Schule, so wie sie im Moment konzipiert ist, deine Mutter ist Lehrerin, also mein Sohn ist jetzt schon ein bisschen älter, aber alles, was ich so von Schule mitkriege, auch von der Nutzung von KI in Schulen oder wie Lehrer das interpretieren, da denke ich, das ist noch wirklich in den Kinderschuhen, wenn überhaupt. Ne? Da wird nicht verstanden, welche wirklich radikalen Wendungen das zur Folge haben wird, dass wir also auf ganz andere Themen setzen müssen. Ne? Stichwort Rechtschreibung, werden ganz viele sagen, oh nee, das geht ja gar nicht und so weiter. Darüber kann man bestimmt diskutieren. Aber klar ist, dass das auf einem anderen Level ansetzen muss als bisher und nicht das auswendig gelernt oder Checklisten denken oder Wissen abfragen. Das ist nicht das, was in Zukunft relevant sein wird. Und unsere Art, die Dinge aufzunehmen und zu lernen, ist aber noch sehr stark darauf ausgerichtet. Und wenig darauf ausgerichtet, wirklich sich auch zu fragen, woran kann ich jetzt wirklich auch persönlich wachsen? Oder wo kann dieser Mensch jetzt, Tobi oder Svenja, persönlich wachsen? Sondern es geht darum, irgendetwas zu standardisieren und das muss dann jeder können. Ne? Und dann hast du irgendwie Prüfung und da wird das und das abgefragt. Und in diesem Prozess verlieren die Menschen ja das Interesse am Lernen. Und deswegen, ich glaube, jedes Kind kann lernen, das siehst du ja. Ne? Dass so Vierjährige, du hast ja ein Kind, glaube ich, ne? Weiß nicht, wie alt es ist, aber auf jeden Fall, wenn es noch jünger sein sollte, scheint jünger zu sein, ne? Dann schon haut älter? Hin.
Nee, ja. Das haut gut, ist gut getroffen.
Genau, dann haben die ja Freude, Dinge zu entdecken, neu zu lernen und es fängt ja an, aberzogen zu werden, wenn du, Kindergarten geht vielleicht nochmal, aber dann spätestens, wenn du in die Schule kommst und dann musst du dich in bestimmte Muster einordnen. Und da, glaube ich, wird die künstliche Intelligenz, die ich gar nicht so für so künstlich halte, ehrlich gesagt, da einige Wendungen auch erzeugen. Und deswegen muss es so die im Grunde vorhandene Fähigkeit auf eine Art und Weise wieder belebt werden. Ich denke, bei Menschen, die eher jung sind, ist es gar nicht so schwierig. Aber wenn du schon so ein paar Jahre und Jahrzehnte auf dem Puckel hast und hast dich vom Lernen verabschiedet, dann sieht das anders aus. Hm?
Jetzt kenne ich das ja selbst von mir. Ich war eigentlich, glaube ich, so ein Typ, ab Einschulung fand ich Schule richtig scheiße und bin auch einer von denen, wo immer geprägt wird, du wirst diesen Tag vermissen, in der Schule gewesen zu sein. Der ist bis heute bei mir noch nicht eingetreten. Ja. Und bei mir kam ja irgendwie so diese Begeisterung fürs Lernen irgendwie, ich würde sagen, durch einen dummen Zufall. Aber gibt es Möglichkeiten, deiner Meinung nach, oder Methoden, wie man diese Begeisterung fürs Lernen bei Menschen entfachen kann?
Erstmal, indem wir danach suchen, wo irgendwo so ein Mini-Feuerchen brennt. Ne? Das ist am Anfang meistens noch nicht besonders groß. Das ist so ein vorsichtiges Interesse und das dann auch verstärken. vieles hat damit zu tun, du hast eben von Angst gesprochen, dass wir uns nicht an Themen rantrauen, dass wir Versagensängste haben, dass wir denken, ne, das kann ich nicht, dafür bin ich vielleicht zu dumm, weil die Schulerfahrung hat mir ja bestimmte Glaubenssätze über mich selbst mitgegeben. Damit hat das zu tun, dass wir auch denken, wir müssten alle super Experten sein und können nicht mal sagen, das weiß ich nicht. Ne? Und wenn ich nicht sagen kann, das weiß ich nicht, kann ich ja auch nicht neugierig sein, Dinge rauszufinden, weil dann versuche ich irgendwie alles so von mir fernzuhalten. Ne? So. Sondern es geht ja darum, wo gehe ich hin, wo zieht es mich hin und wo ist dieses kleine Feuerchen, was vielleicht größer wird, wenn ich mich damit beschäftige. Und das ist tatsächlich etwas, was in der Schule ganz wenig gefördert wird und in der Uni eigentlich auch nicht wirklich. Ne? Bei Ausbildung weiß ich nicht, also vielleicht, aber es gibt auch Leute, die landen in irgendeiner Ausbildung, auch mehr aus familiären Gründen oder aus Zufall, als auch wirklich, dass ich mich da entfalten kann, ne? Das, was ich da kann. Und manchmal findet man den Weg ja auch dadurch, dass man merkt, das ist nicht meins. Ne? Also durch Ausschlusskriterien. Ne? Da merke ich, oh Gott, ich bin im falschen Film. Aber sich auf das einlassen zu können und das auch anzunehmen und zu sagen, das ist ganz normal, das ist, gehört dazu, das scheint auf den ersten Blick nicht klares Denken zu sein, aber auf den zweiten Blick ist das durchaus, weil klares Denken, das ist jetzt kein Buch für Nussknacker, ja, oder für Zahlenfreaks, die irgendwelche Rätsel lösen, sondern es geht wirklich darum, sich zu überlegen, an welchen Themen orientiere ich mein Denken, weil es in der Zukunft so gebraucht wird. Und dann ist das manchmal auch, ne, so sich auszuprobieren, auf Experimente einzulassen, vielleicht Dinge auch mal nicht wissen, viel klarer, als immer zu sagen, so ist das. Ne?
Du schreibst in deinem Buch auch, Kreativität ist produktivitätstreibend. Wer sein Augenmerk auf neue und vielfältige Kontakte legt, füttert damit seinen Ideenspeicher. Mhm. Was genau meinst du mit der Aussage?
Ja, ich schreibe dir ja auch nicht von ungefähr, ne? Das hat ja auch einen Hintergrund. Es gibt diese Idee der Weak Ties und der Strong Ties, also schwache und starke Verbindungen. Und da gibt es auch viele Belege, die sagen, dass Menschen, die viele schwache Verbindungen haben, also lose Kontakte, wenn du so willst, ne, viele unterschiedlich lose Kontakte zu ganz unterschiedlichen Branchen, ne, zu ganz unterschiedlichen Menschen, dass das deren Kreativität auch boostet. Wohingegen, wenn du jetzt mal als Beispiel angenommen, du bist Rechtsanwalt für Baurecht, ich hoffe, ich trete keinen aus die Füße, und dann kennst du 7 andere Rechtsanwälte, vielleicht nicht für Baurecht, aber du bist nur in deiner Bubble drin und du hast sehr, sehr enge Verbindungen, siehst immer nur das Gleiche und hast vielleicht auch wenige feste Verbindungen. Das fördert Kreativität nicht so stark wie viele lose, was ja nichts, also ne, kein Argument gegen gute Freunde ist, sondern eher ein Argument dafür, immer mal wieder, du gehst, glaube ich, gerne auf Veranstaltungen, irgendwo hinzugehen, wo man Leute kennenlernt, die vielleicht auch komplett anders denken als man selbst und die eigenen Überzeugungen auch relativieren können. Ne?
Jetzt ist es ja, so wie du schon sagst, oft ist man ja da irgendwie in so einen Bubbles drin, so, und gerade wenn ich noch an meine öffentliche Dienstzeit zurückdenke, ist es dann oft immer so eine Bubble von wir jammern gemeinsam und da ist ja jetzt niemand, der sagt, ach komm, mich nervt es hier, ich gucke jetzt mal, wie ich Menschen kennenlerne aus anderen Sparten. Daher, wenn uns jetzt vielleicht Leute zuhören, die eben nicht auf Events gehen und irgendwie auch nicht so richtig wissen, wie sie das anstellen sollen, so, was kannst du solchen Menschen raten, da irgendwie mal einen Schritt raus aus diesem Strudel zu machen?
Also ich schreibe ja über verschiedene Themen. Unter anderem geht es ja auch um Zeit. Also wie nehme ich irgendwie auch Zeit wahr? Ist es irgendwie die geplante Zeit oder ist es auch der Augenblick, in dem ein Zufall passiert? Ja, ich gehe in den Supermarkt und da könnte ich vielleicht mal jemanden treffen, ne? Wenn ich jetzt nicht so kontaktfreudig bin, ist vielleicht der Supermarkt wichtig. Aber ja, also so Zufälle mehren sich ja dadurch, dass ich überhaupt bereit bin, mal zu gucken, ne? Wo bin ich da gerade? Ne? Wer steht da irgendwie gerade neben mir? Oder ne, was nehme ich da wahr? Dadurch entsteht ja etwas Neues und nicht dadurch, dass ich laufend immer nur plane. Ne? So diese Chance im Moment, im Augenblick, ne? Also sich die Serendipity nennt sich das auch, ne? Also das wirklich wahrzunehmen, da ist was, ich gehe aus der Tür raus und ob ich da mit jemand spreche oder einfach nur einen Baum angucke, ja, ist manchmal so ganz interessant, die Perspektive einzunehmen, was habe ich da bisher noch nicht gesehen.
Ich wollte eh zu dem Begriff Serendipität irgendwie nochmal zu sprechen kommen, weil ich glaube, das war jetzt das erste Mal wieder seit einem Jahr, dass ich über den Begriff gestolpert bin. Ich hatte letztes Jahr von Christian Busch das Erfolgsfaktor Zufall, was ich ja ein komplettes Buch diesem Thema widmet. Aber glaubst du, wenn die Menschen eher bereit sind, irgendwie da die Zufälle, die uns im Leben ereilen, zu nutzen, meistens eigentlich ja zufriedener, glücklicher oder erfolgreicher, je nachdem, wie man das betrachten will, wären?
Ganz sicher, weil wir haben ein Zeitverständnis, das geht ja noch zurück auf Aristoteles, wir haben ein Weltverständnis, was sehr stark so auf Schwarz-Weiß, ne, so Polaritäten ausgerichtet ist. Und wir haben eine Dominanz von einem chronologischen Zeitverständnis, anders als zum Beispiel asiatische Kulturen. Und das bedeutet, dass wir eigentlich schon immer in der scheinbaren Zukunft sind, bevor wir überhaupt wahrgenommen haben, was in der Gegenwart ist. Und das nimmt einem ganz, ganz viele Chancen, Dinge auch wahrzunehmen, die für die Zukunft relevant sein könnten, die wir aber gar nicht sehen. So eine Kleinigkeit, wie du hast das Beispiel von deiner Mutter erzählt, ne? So, welche Apps gibt es denn eigentlich schon? Ja? Wenn ich im Kopf immer schon in meiner Planung bin, kann ich mich mit sowas gar nicht beschäftigen. Und so ein bisschen herumstreifen kann auch unglaublich fruchtbar sein. Und du kennst es wahrscheinlich auch, wann entsteht Kreativität? Die entsteht oder eine neue Idee, die entsteht ja nicht, wenn du sagst, ich will die jetzt um 12 Uhr haben, 12 Uhr mittags, sondern die entsteht, wenn du, weiß nicht, was du machst, aber ich wandere ganz gern, ne? Bin Spanien-Fan und dann irgendwie in der Landschaft. Und wenn ich gar nicht richtig denke, ne? Dann entsteht es ja eigentlich. Ne? Also klares Denken entsteht manchmal, wenn du erstmal verzichtest aufs Denken. Das ist ja. Hört sich irgendwie komisch an, ist aber wirklich so. Ne?
Das ist ja auch der Grund, warum nicht oft oder selten, oder es wird oft darauf hingewiesen, dass die meisten Leute ja sagen, beim Duschen kommen immer die besten Ideen. Und das ist ja für viele heutzutage einer der wenigen Momente, wo kein Smartphone flimmert, keine Musik läuft, nicht unbedingt Gespräche geführt werden, sondern wo man quasi einfach mal in dem Moment so komplett bei sich ist. Und ich selbst habe mir jetzt auch angewöhnt, so, weil ich neige immer dazu, sämtliche Lücken zu optimieren, wenn ich jetzt mit Fahrrad unterwegs bin oder 10 Minuten Fußweg hinter mich lege, so, dann kann man irgendwie noch schnell einen Podcast hören oder doch Musik, und ich bin gerade dabei, das so ein bisschen zu reduzieren und merke davon jetzt schon irgendwie so ein bisschen positive Effekte. Also ja, ich bin da definitiv voll bei dir. Was mich jetzt nochmal vor allem interessieren würde mit den vielfältigen Kontakten, eine Frage, die mich ganz oft ereilt, auch gerade auf Instagram, weil die Leute ja nur mitkriegen, ich bin viel auf Veranstaltungen und so. Und dann kommt so immer so, naja, was mache ich denn da, wenn ich da bin und da vielleicht Leute kennenlernen will? Ich habe ja irgendwie nichts oder kann nichts so. Mit was soll ich denn den Leuten mich unterhalten oder wie soll ich mich denn mit denen in Kontakt bringen? So, hast du da Möglichkeiten oder Ideen, was die Leute, die vielleicht das denken, dass es so ist, wie man denen helfen kann?
Also man von außen kann ihnen nicht helfen, aber sie können sich selbst natürlich auch helfen, indem sie natürlich erstmal fragen, wie komme ich überhaupt zu solchen Annahmen über mich selbst? Ne? Also wie komme ich dahin, das zu denken, dass das so ist, und wieso bin ich da so verkrampft? Ich finde, es gibt ganz unterschiedliche Wege, Kontakte zu bahnen, und die müssen auch nicht unbedingt immer so aussehen, dass ich 5 Leute anspreche auf einer Veranstaltung, weil manchmal reicht es, ich stelle mich einfach dahin und vielleicht kommt jemand dazu und vielleicht eben auch nicht. Also da ein bisschen den Anspruch rauszunehmen, auch den Anspruch an besonders tolle Gespräche oder muss jeder jetzt, was macht Menschen interessant? Ja, also ich habe auch die These, dass sich die berufliche Welt sehr, sehr stark umgestalten wird. Wir sehen das ja jetzt schon in der Handwerk wird inzwischen ganz anders bewertet. Also, ne? Man guckt gar nicht mehr so bewundert auf, oh Gott, Akademiker und tolle Ausbildung oder so. Das wird sich verändern und das hat auch mit KI zu tun. Und wir sind aber immer noch sehr stark durch so eine Leistungsbrille. Ne? Also da hat jemand einen Doktortitel und deswegen bin ich vielleicht weniger wert und kann nicht mit der Person sprechen. Das finde ich totaler Blödsinn. Das hilft niemand und da würde ich erstmal in meinem eigenen Kopf so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Gedanken da rauspicken, die mich davon abhalten, da einfach mal mich auf diese Sache einzulassen. Ich kann ja auch rausgehen und habe dann einfach nur irgendwie was jemand zugehört, ja, geht ja auch.
Das stimmt.
Also ich persönlich mag überhaupt nicht zum Beispiel diese Bücher, wo dann gesagt wird, so findest du auf jeden Fall Kontakt oder 10 Schritte. Ich bin kein Freund von diesen Einfachrezepten, weil ich glaube, das ist viel entspannter, wenn ich meinen eigenen Weg finde.
Ja, das denke ich auch. Jetzt hat dein Buch ja 100 verschiedene Modelle. Wenn ich dich jetzt frage, unabhängig von der Thematik oder so, welches von den 100 Modellen ist denn dein liebstes?
Oh je, da fragst du mich was. Ich habe ja auch so die Eigenschaft, Dinge zu schreiben und dann schon fast vergessen zu haben, worüber ich da eigentlich geschrieben habe. Aber so spontan wird mir einfallen, so öfter mal den Ton abzustellen. Also dieses Thema auch ohne Worte oder direkt in der Bewertung zu sein, weil die auch sehr stark von einem Denken der Vergangenheit geprägt ist und einfach mal ohne Ton auf Dinge zu schauen, kann sehr, sehr erhellend sein. Ne? Also auf das, was ich erlebe in meinem Team oder wenn ich mit Kollegen zusammen bin. Ne? So, also wirklich so wie so ein Stummfilm. Ne? Die Dinge als Stummfilm zu erleben und dann auf die Dinge zu achten, die wirklich real passieren, weil dann nimmst du auch die Bewertung raus, die oft dafür sorgen, dass man ja vielleicht auch selber sich Dinge nicht traut oder andere Menschen in eine bestimmte Schublade schiebt, wo sie eigentlich gar nicht reingehören, indem ich einfach mal gucke, angenommen, das wäre ein Stummfilm, was sehe ich da? Und die Leute würden gar nicht reden und ich bin Teil davon und was passiert da eigentlich wirklich? Weil ich denke, unsere Sprache hat auch viel, ist auch immer komplexer geworden und wir reden so oft aneinander vorbei und vergessen dabei die wesentlichen Punkte in der Begegnung oder was passiert, wenn Menschen sich begegnen, wenn sie sich freuen, wenn sie was erleben. Ne? Und das wäre das, was mir ganz spontan jetzt eingefallen ist.
Du hattest ja auch zwischendurch davon gesprochen, dass es gewisse Routinen und Gewohnheiten auch braucht, um vielleicht ein klares Denken zu fördern. Was hast du denn für Gewohnheiten oder Routinen, die dein klares Denken fördern?
Also ein bisschen angedeutet habe ich es ja schon, dass ich glaube, dass das wesentliche Mittel zur Klarheit ist das Runterfahren. Also öfter mal Stopp zu sagen, öfter mal, du hast den Podcast weggelegt, öfter mal das wegzutun, was mich jetzt gerade immer wieder festhält in meinen Gedanken, rauszugehen, in die Natur zu gehen, einfach mal, ich habe ein anderes Buch, das hieß Slowdown, also eigentlich ist es genau das, ne? Also wirklich mal runterzufahren, um dann wieder hochzufahren, aber mit viel mehr Power, so.
Wo du schon gerade davon sprichst, du hast auch ein anderes Buch. Ich habe gesehen, du hast mittlerweile sehr, sehr viele Bücher geschrieben und auch teilweise in einer sehr, sehr hohen Taktung. Wie kommt es, dass du ein Buch nach dem anderen schreibst? Ist es bei dir einfach so ein Flow, dass du sagst, es muss alles raus oder wie kommt es dazu?
Also ich habe mir immer mal wieder vorgenommen, jetzt ist es das Letzte und jetzt stoppe ich irgendwie. Ich bin ja schon seit 1998, ne? Also das ist ja, weiß nicht, wann du geboren bist, also sehr, sehr lange her auf jeden Fall, habe ich Bücher geschrieben. Also es hat sicherlich auch einen Gewohnheitsfaktor, weil ich dadurch auch Themen verarbeite. Ne? Also damals als Internetblase, ne? Da habe ich mich mit so Computerjobs und solchen Themen beschäftigt, die heute überhaupt keine Relevanz mehr haben. Ne? Das ist total veraltet. Und habe dann immer wieder Themen aufgegriffen, die dann auch zeitweise sehr aktuell waren. Und wo ich der Meinung bin, also ich kriege öfter mal die Rückmeldung von Menschen, die meine Bücher lesen oder die mir irgendwie folgen. Und ich habe auch so ein Newsletter, dass ich immer so ein bisschen früher bin als andere, ne? So Trendthemen oder Themen, die sich jetzt gerade so beginnen durchzusetzen, zu fassen zu bekommen. Da ist so der Negativeffekt, ich kriege da nie 100.000 Leser, ne? Aber ich habe eine eingeschworene, kleinere, also Gemeinde, die immer wieder auch so eine Community auch bilden und die das total schätzen, weil es ist, glaube ich, eben nicht so ein 10 Tipps für jedermann, also Buch, sondern es ist was, wo die Leser auch aufgefordert sind, selbst zu denken. Ne? Also ich nehme das Denken nicht ab, das ist mir einfach wichtig. Ja, aber du hast ja gefragt, warum ich so viel schreibe. Ich glaube, ich schreibe vor allen Dingen, um Themen zu verarbeiten.
Glaubst du, dass es jetzt dein letztes Buch gewesen sein wird oder gibt es schon wieder Pläne für ein neues?
Also ich habe ja manchmal so, da ich ja auch tatsächlich noch richtig arbeite, ne, also berate und das so Workshops mache, haben manche Bücher auch so einen begleitenden Zweck. Ne? Das muss ich natürlich auch nochmal dazu sagen, also so, dass man sie dann auch als Begleitung in so einer Ausbildung nutzen kann. Und da ist jetzt noch eins in Planung. Aber dann hatte ich mir wirklich vorgenommen, mache ich erstmal Pause. Und gucke auch so ein bisschen auf andere Medien. Ich habe jetzt auch angefangen, also wie du, überhaupt noch nicht so, ne, sondern nur einmal im Monat so ein bisschen Podcast und solche Geschichten zu machen und da mal zu schauen, ne, was gibt es auch durch KI für neue Formen, die interessant sind und wo man vielleicht auch das Buch weiterentwickeln kann. Ne? Vielleicht kann das Buch sich ja auch weiterentwickeln.
Wobei ich jetzt die Woche geguckt habe, wie denn so die Märkte letztes Jahr, die Absatzmärkte aussahen bei den, vor allem speziell beim Buchmarkt. Und dabei habe ich festgestellt, oder es ist allgemein auf dem deutschen Markt so, dass immer noch 70% der verkauften Bücher gedruckte Bücher sind und dass die Zahl zunimmt bei gedruckten Büchern. Die Zahl bei E-Books ist rückläufig und ich habe ja auch teilweise mit Verlagen viel zu tun und die merken tatsächlich auch, dass E-Books eher zurückgehen. Stattdessen geht dafür der Hörbuchabsatz.
Hörbuch, ne? Ja, genau.
Also jedes verkaufte Buch war auch ein Hörbuch. Das geht auf jeden Fall viel höher und aber auch die meisten Verlage vermuten, dass die gedruckten Bücher an sich mehr sozusagen Relevanz wiederbekommen werden. Und gerade wenn man so ein bisschen über den Tellerrand guckt und schaut, was andere Genres machen. Da gibt es ja wirklich die verrücktesten Sachen mittlerweile, sowas wie die Bücherbüchse, die halt wirklich einen riesen Aufwand betreiben, dass dieses Buch einfach auch schon optisch was hermacht, bevor man da überhaupt was gelesen hat. Und ich glaube auch einfach, dass es für viele gerade, weil du ja sagst, für ein klares Denken so mal dieses Runterfahren und ich glaube einfach dieses Mal draußen sitzen oder auf der Couch sitzen und einfach nur ein Buch zu lesen, ohne dass da irgendwie jetzt was flimmert oder blinken kann, ist glaube ich doch was in Zukunft für viele noch was Besonderes sein wird, auch in Zeiten von KI. Aber wo du jetzt die ganze Zeit immer gesprochen hast, dass du in der Vergangenheit gerne immer Trendthemen aufgegriffen hast und du ja jetzt auch in unserem Gespräch schon öfter erwähnt hast, das Thema KI, könntest du dir vorstellen, dass du da vielleicht eines Tages sogar auch nochmal ein Buch drüber schreibst, über die Themen, weil das scheint es ja auch wie mich ebenso zu begeistern.
Weiß ich nicht, da fühle ich mich gar nicht so kompetent im Moment, ne? Also ich probiere vielleicht ganz viel aus und mache ganz viel, aber irgendwie würde mir da im Moment noch was fehlen, ne? Also ich habe ja so eine Kompetenz auch im Bereich Psychologie, Wirtschaft und da fühle ich mich zu Hause, aber vielleicht, ne? Vielleicht, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich so das bisher eher so in Podcast verlagert und habe da jetzt eine Folge über KI und Führung, also Führen mit KI. Das habe ich jetzt als Podcast gedacht, aber es wäre vielleicht auch ein Thema für ein Buch, weiß ich nicht, aber ich habe es nicht aktiv bisher geplant. Mal gucken.
Ich lasse mich in Zukunft gerne überraschen, was da noch kommen wird. Ansonsten habe ich immer am Ende von meinem Podcast immer 6 Fragen, die ich meinen Gästen stelle, wobei ich mittlerweile bei der einen Frage so eine tolle Antwort bekomme, dass ich überlege, irgendwann eine 7. Frage draus zu machen. Aber ich fange erstmal mit der ersten Frage an. Und wenn ich in dein Buch hinten auch reingucke, du schlägst sehr, sehr viele Bücher vor, die man gern mal gelesen haben sollte zu vielen Themen. Mhm. Daher, was sind denn 3 Bücher, die man deiner Meinung nach gelesen haben sollte?
Oh Gott, da fragst du mich jetzt was, weil sich das bei mir tatsächlich echt ständig verändert. Ich lese sehr viel und ich lese tatsächlich E-Books und Hörbücher. Mhm. Ne? Das mache ich beides. Und im Moment bin ich bei der Biografie von diesem Dortmunder Fußballer. Wie heißt der nochmal? Neven Subotic?
Neven Subotic, der genau, mit dem Brunnenbau genau. Und
also
so.
Ja. Die finde ich auf dieser Ebene sehr, sehr interessant, wie jemand auch durchaus klar denkt und gleichzeitig dieses Thema Lernen total verankert hat. Ne? Also das gelingt ihm, finde ich, sehr, sehr gut. Also das zeigt diese Lebensgeschichte. Da ist jemand, der will immer wissen und mehr und ist nicht, das ist Fußball ist nicht genug und das finde ich super interessant, wie er daran geht. Ne? Und dann ist es bei mir tatsächlich so, dass ich gar nicht so eine totale Leidenschaft habe, dieses Buch, sondern eher, ich habe so manchmal eher das, manchmal über das. Was mir sehr gut gefällt, ist Die Kunst des Konflikts von Klaus Eidenschink. Das ist ein ganz anderes Genre, ne? Also hat gar nichts mit Neven Subotic zu tun. Das ist also wirklich eine ganz, ganz andere Ebene. Da geht es wirklich um Konflikte und ich halte Konflikte für klares Denken für unglaublich wichtig, weil etwas Neues entsteht nur, wenn ich bereit bin, mich auf einen Konflikt einzulassen. Also, ne? Also das Neue fußt auf Konflikten. Deswegen ist es tatsächlich ein anspruchsvolles Buch. Das ist nicht so ganz einfach zu lesen, aber ein Buch, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Ne? Ne? Und dann sind es auch teilweise Fachbücher, die ich sehr faszinierend finde und mich interessiert, und das ist vielleicht auch was ganz, ganz anderes, so Bücher, die sich mit transgenerationalen Familiengeschichten auseinandersetzen. Da habe ich jetzt ein Hörbuch, das gibt es aber im Buch, es ist ein sehr gut verkauftes. Die Autorin heißt, ich glaube, Kaiser? Oh Gott, kannst du das nochmal nachliefern? Aber ich guck mal. Also wir sind ja total hier richtig live, ne?
Ja.
Da kann ich tatsächlich auch in meinem Audible gucken. Genau, und ich mische das immer. Also bei mir ist es so, die etwas leichtere Lektüre höre ich. Die etwas schwerere, anspruchsvollere Lektüre, wenn du so willst, die habe ich dann immer auf dem Kindle. Und wenn die Bücher sehr schön sind, also optisch, dann kaufe ich sie mir vielleicht zusätzlich noch. Ne? Genau, das Buch ist. Ah, so wie Elon Musk die Welt verändert, fand ich übrigens auch gar nicht so schlecht, wo ich das jetzt so gerade sehe.
Ne? Aber das ist jetzt nicht die Biografie von ihm, oder? Sondern ein anderes Buch wahrscheinlich.
Doch, das ist die Biografie.
Von Walter Isaacson.
Von Ashley Vance.
Na, dann ist es entweder das die alte Biografie. Es kam jetzt nämlich eine neue Biografie von Elon Musk raus mit von Walter Isaacson, der halt auch die Biografie von Steve Jobs und jetzt Kissinger und so geschrieben hat. Das Ding hat aber, glaube ich, auch gut 800 Seiten, weswegen ich bisher mich noch nicht rangewagt habe.
Ja, ich habe, also es ist auf jeden Fall als Hörbuch und Englisch war das, ne? Also das ist, glaube ich, noch nicht ein älteres Buch, relativ neu erschienen. Das fand ich gar nicht schlecht, weil es irgendwie die Geschichte erzählt hat. Hm. Aber ich bin jetzt immer noch nicht bei der Lösung, wie dieses Buch hieß.
Bei englischen Hörbüchern wäre ich raus. Ich bin jetzt froh, dass ich mich langsam an englische Bücher zum Lesen traue, aber ich bin da furchtbar langsam.
Okay. Der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt, kennst du das?
Das sagt mir was, aber ich habe es noch nicht gelesen.
Das hat mir auch so gut gefallen. Also du merkst schon, ich bin jemand, der, und das ist auch bei meinen Büchern so, ich mache das und dann habe ich es relativ weit abgespeichert und das kommt dann plötzlich wieder hervor. Und die Menschen, die mit mir arbeiten, die müssen mich immer erinnern. Svenja, das hast du doch irgendwie schon vor einem halben Jahr gesagt. Und ich sage, ah, wirklich? Genau.
Dann komme ich mal zu der nächsten Frage. Wir haben ja alle irgendwie immer so Fehler in unserem Leben gemacht oder Rückschläge erlitten, wo wir aber heutzutage zurückblicken und sagen, eigentlich war das ganz gut, dass es passiert ist, daraus konnte ich eine Menge lernen. Hattest du sowas? Und wenn ja, was war das bei dir für eine Situation?
Oh, da gibt es unendlich viele, wo ich gemerkt habe, zum Beispiel, das entspricht gar nicht meiner Kompetenz, ne? Also wo ich irgendwie Dinge gemacht habe. Und dann dachte ich, würde das können und dann bin ich in einem anderen Film aufgewacht und habe gemerkt, das kann ich nicht. Also sozusagen darüber. Aber so richtige Dinge, Fehler hat ja auch damit zu tun, bereue ich was? Und ich würde auch Fehler und Irrtum unterscheiden, mache ich in einem Buch übrigens auch. Also ist es wirklich ein Fehler? Also in dem Sinne, dass ich es hätte wissen können. Oder ist es ein Irrtum, weil ich etwas experimentell erfahren habe und es gar nicht klar war vorher, worauf das hinausläuft? Also ich würde sagen, richtige Fehler, die ärgern mich eher nicht. So Irrtümer sind eigentlich immer lehrreich, ne? Weil du dann irgendwie selber was über dich erfährst. Zum Beispiel habe ich gedacht, dass ich eine schlechte Buchhalterin wäre. Also ich bin ja seit Ewigkeiten selbstständig, habe auch eine GmbH und habe dann immer Mitarbeiter gefunden und habe gesagt, ja, mach du das, ich will damit gar nichts zu tun haben. Ne? So. Und dann irgendwann musste ich das mal selber machen, weil die Mitarbeiterin nicht da war und ne, sich keiner darum kümmern konnte. Und ich stand jetzt da, mich entscheiden zu müssen, stelle ich mich diesen? Und ich habe Angst vor Formularen, also wirklich, ich habe wirklich regelrechte Angst vor Formularen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich versuche es mal, ob vielleicht mein Mann mir das abnimmt. Und er hat dann ungefähr eine halbe Stunde daran gearbeitet und dann hat er gesagt, mach deinen Kram alleine. Dann habe ich das aufgenommen und dann habe ich es gemacht. Und was habe ich über mich gelernt? Dass ich mich geirrt habe. Ich bin da gar nicht so schlecht. Also meine Steuerberaterin sagt jetzt, ich mache das total super und viel besser, als das vorher gewesen ist. Also deswegen, ich sage gar nicht so Fehler in dem Sinne, sondern eher, ne, wo bist du mal angeeckt oder hast gemerkt, ich dachte, ich kann das nicht und am Ende merkst du, kannst das doch, ne, solche Sachen.
Hm. Wenn du dir einen Mensch aussuchen könntest, mit dem du dich zum Abendessen verabredest, dass du mit diesem Menschen dich unterhalten könntest, welcher Mensch wäre das und warum?
Also ich bin da wirklich am Schwanken, ob ich jemand aus der Geschichte nehmen würde und die Person wiederbelebe, also so ein Einstein oder, ne, also jemand, der sehr, sehr interessant ist, Oppenheimer habe ich zum Beispiel neulich als Film, würde ich mir auch gerne, vielleicht würde ich mir mehrere an den Tisch setzen, aber ich darf mir ja nur einen wählen und schwanke zwischen jemand in der Zukunft, also jemand, der dann lebt, wenn ich nicht mehr lebe, und dass wir uns dann zum Essen verabreden, damit ich noch erfahre, wie sich die Welt weiterentwickelt hat und was passiert ist.
Jetzt haben wir ja auch schon zwischendurch über das Lernen gesprochen. Und was war denn für dich das Wertvollste, was du zuletzt für dich persönlich gelernt hast?
Das Wertvollste, was ich für mich lerne, ist, dass die Art und Weise, wie ich Dinge vormache, ich bin ja auch Beraterin und in der Ausbildung, dass das Menschen unglaublich hilft, selber zu lernen. Also so, ich habe im Laufe der Zeit einen Umgang mit Kritik oder mit Feedback, wie du es auch nennen willst, wo ich in einer Art und Weise damit umgehe, dass die Leute immer denken, boah, das ist, da habe ich total viel von gelernt. Da habe ich viel mehr von gelernt, als dass ich, da, wenn ich das im Buch gelesen hätte oder wenn du mir das erzählt hättest, durch tun. Ne? Also ich finde so, wie soll man so sagen, also dass man andere anregt, für sich selber Dinge anders zu verarbeiten.
Was hast du denn zuletzt zum allerersten Mal in deinem Leben getan?
Ich habe eine Höhenangst, also ich habe zwar gesagt, dass ich gerne wandere und auf Berge gehe, aber ich habe zusätzlich eine Höhenangst und ich habe mich auf so eine, wie heißen die, Tiroliner, kennst du das? Tiroliner, dass man sich so runterstürzt, so 5 Kilometer, einen Berg runter.
Und so eine Seilbahn oder?
Ja, so eine Art Seilbahn.
Wo man sich so ranhängt so und
ja,
dann.
Ja, du hängst dich da dran.
Ah, okay.
Und dann den ganzen Berg runter, in Malaga war das, und das war also wirklich, wirklich sehr schwer vorstellbar für mich. Aber ich habe es gemacht.
Würdest du es wieder machen?
Ja, ich würde es wieder machen. Aber ich hätte immer noch keinen Spaß, ne? Ich wäre noch immer nicht, würde ich zu den Leuten gehören, die sagen, oh, gar kein Problem, ne? Ich springe 10 Meter irgendwie da runter, ins Wasser zum Beispiel, ne? Oder vom 10-Meter-Brett. Zu den Leuten gehöre ich nicht, aber dadurch, dass ich jetzt gemerkt habe, es geht, würde ich es vielleicht nochmal machen, um dann beim dritten Mal zu sagen, ja, es ist jetzt noch leichter, ne?
Okay, da komme ich mal zu der letzten Frage. Wenn du auf einen Menschen triffst, den du noch nicht kennst, aber mehr über diesen Menschen erfahren möchtest, welche eine Frage würdest du diesem Menschen stellen?
Ich stelle keine eine Frage. Ich bin ein sehr, sehr intuitiver Mensch, deswegen habe ich nicht eine Frage, sondern ich stelle 1000 Fragen, nicht hintereinander, aber ich habe immer die Intuition, diese Person, die da gerade sitzt, die frage ich jetzt das, aber das kann was ganz anderes sein als morgen bei einer anderen Person. Deswegen kann ich gar nicht sagen. Ne? Ich würde jedenfalls nie fragen, was machst du? Eher würde ich fragen, wer bist du?
Okay, dann Svenja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Dein Buch Mach dich frei kann ich eigentlich nur allen Zuhörern empfehlen. Vor allem im Buch hat mir gefallen, dass ich bin immer so ein Freund von so kurzen, knappen Kapiteln, wo es dann einfach immer direkt zur Sache geht. Und dazu vor allem die Schaukästen oder die Diagramme, Zeichnungen, wie auch immer man das nennen möchte, die fand ich oft sehr, sehr gut. Ich glaube, du hast es immer als Coaching-Box betitelt im Buch auch oft. Daher für alle Menschen, die uns bis hier zugehört haben und mehr übers klare Denken empfehlen, lernen wollen, kann ich das Buch echt nur empfehlen. Ansonsten, für die Leute, die mehr über dich erfahren wollen oder dich kontaktieren wollen oder wissen wollen, welche Bücher du noch so geschrieben hast, wie können denn dich die Leute am besten finden oder kontaktieren?
Also ich glaube, ich bin unglaublich einfach zu googeln. da findet man www.svenjahofer.de. Ich habe einen Newsletter bei Substack, da kommt jeden Sonntag eine Kolumne und auch als Audio. Bei LinkedIn bin ich, Sing habe ich mich jetzt ehrlich gesagt abgemeldet. Genau, aber man gibt meinen Namen ein und ich glaube, das ist eigentlich kein Problem.
Alles klar, dann vielen lieben Dank für deine Zeit, Svenja, und dir alles Gute weiterhin.
Danke dir.